im Vorfeld mitgekriegt habe. Ja, der Film war wirklich sehr traurig und es verunsichert ja auch. Keiner möchte das Virus haben, sich damit auseinandersetzen. Und doch ist es für uns unsichtbar und doch wirksam. Und da sind wir schon beim Thema. Der Heilige Geist ist unsichtbar und wirksam. Da haben wir eine gute Gedankenbrücke. Ihr habt ein sehr schönes Thema ausgesucht. Es geht um den Heiligen Geist. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das hier bei langjährigen Christen nichts Neues ist. Nichts Neues. Und doch war mein Herz hingelenkt zu einem ganz interessanten Vers und den wollen wir einmal zusammen betrachten. Ich lese aus 2. Korinther, Brief, den 13. Kapitel und dort Vers 13. Haben wir alle schon irgendwann einmal gehört, besonders gerne wird es von den Pastoren gebraucht, am Schluss eines Gottesdienstes ist eine Art Segen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich meine, das ist wohl vertraut. Und nun lassen wir das Wort Gottes mal auf uns wirken. Der Apostel Paulus hat ja im Korintherbrief sehr große Dinge abgehandelt, auch über Ehe und Ehelosigkeit, über Abendmahl und über die Charismen und über die Liebe und auch über die Ordnung, wenn in der Gemeinde prophezeit wird und vieles mehr. Und jetzt fasst er mehr oder weniger drei wichtige Dinge zusammen, denn wir glauben ja an den dreieinigen Gott. Und da ist Gott Vater, und da ist unser Herr Jesus Christus und da ist der Heilige Geist. Und es ist interessant, welche besondere Eigenschaft er für uns Christen diesem dreieinigen Gott zuschreibt. Da ist zunächst einmal der Herr Jesus Christus. Für uns Christen auf dieser Erde sollen, wann immer wir an Jesus Christus denken, sollen wir an Gnade denken. Jesus ist weitaus mehr, das wissen wir. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und er ist der Friedefürst und vieles, vieles mehr. Aber für uns ist das Wichtigste, wenn wir an Jesus Christus denken, die Fähigkeit zu begnaden. Und wir brauchen Gnade. Denn Sünder kommen nicht in den Himmel und darum geht's ja. Unser kurzes Debüt auf dieser Erde, das merkt man, wenn man älter wird, ist schnell rum. Diese 70, 80, 90 Jahre und lass es 100 werden, sind im Flug vorbei. Warum? Wenn auch der äußere Leib dann so langsam seine Schönheit verliert und nicht mehr so ganz gut funktioniert wie in den jugendlichen Jahren, so ist doch der innere Mensch irgendwie, also mir geht das so, ich bin jetzt 67, ich fühle mich immer noch jung, weil wir innerlich ewig sind. Und ich sage mir, ich habe mir diesen Leib nicht ausgesucht, ich muss damit mich arrangieren und ihn akzeptieren. Und ich weiß, ich lebe da jetzt für eine Zeit drin in dem Leib. Also ich gucke da jetzt raus, versteht ihr? Das ist meine wahre Person, die da drinnen steckt und die, wenn dieser Leib irgendwann mal ins Grab gelegt wird, weiß ich, dass es weitergeht. Und zwar wie die Bibel es sagt. Und da gibt es etwas ganz Entscheidendes. Es braucht eine Gnade, um, wenn wir dieses irdische Leben abschließen, bei Gott sein zu können. Und das ist das ist die Sache. Also, für jeden Menschen, wozu leben wir auf dieser Erde? Wir sind nackt auf die Welt gekommen, heißt es, nackt gehen wir wieder, wir können nichts mitnehmen, alles raffen und stapeln oder mit einem guten Ruf von dieser Erde gehen, weil wir ein großes Erbe hinterlassen haben. Das bringt danach nichts mehr, wenn die uns dann so geistig auf die Schulter klopfen, Mensch, Papa war aber fleißig und so. Aber wir wissen, dass so schnell verdientes Geld auch schnell wieder zerrinnt und wer weiß, was die mit dem Erbe machen und so weiter und so weiter. Es kommt eigentlich darauf an, ewig bei Gott zu sein. Und da ist der Schlüssel in der Tat die Gnade Jesu Christi. Wir hatten gerade das Osterwochenende, ich war in Bern auf einer großen Osterkonferenz, wo viele Menschen zum Glauben kamen, weil sie diese Gnade von Jesus Christus ganz neu begriffen haben oder zum ersten Mal, wie viele, gehört haben überhaupt. So, wann immer du an Jesus denkst, verzweifle nicht an dir. Sein Hauptwirkungsfeld ist, dich zu begnaden. Man muss sich, um sich begnaden zu lassen, schon ein bisschen demütigen und erkennen, dass man Gnade braucht. Das ist nichts für stolze Menschen. Das ist etwas für Demütige, denn dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Ihr kennt diesen Vers. Und wenn wir jetzt an Gott denken, unseren Vater im Himmel, dann kommt ein zweites Attribut dem Apostel Paulus durch den Geist inspiriert. Und er sagt, und die Liebe Gottes. Wenn wir also an Gott denken, sollen wir an Liebe denken. Wer die Bibel gelesen hat, weiß, dass man durchaus auch an was anderes denken kann. Wir haben mitgekriegt, wie Gott die Zeitgenossen von Noah mit einer Riesenflut ertränkt hat. Das ist doch grausam. Wir mitbekommen, wie zur Zeit Mose sich die Erde auftat und eine ganze Verwandtschaftsgruppe, ein Mob von Leuten, die rebellierten, die Korah-Familie, dieser ganze Stamm fährt vor den Augen der Gemeinde in die Erde hinab und stirbt. Und wenn wir an Sodom und Gomorra denken, wo das Volk die Moral mit den Füßen trat, weil sie reich waren, sagt uns im Hesekiel 18 die Schriftstelle, dann merken wir, dass Gott sehr wohl anders sein kann. Er ist auch ein richtender Gott. Und er hat sein Wort festgelegt, dass der Sünder sterben muss. Und jetzt zeigt uns der Apostel Paulus Jesus und seine Gnade. Und er zeigt uns Gott und seine Liebe. Das erinnert uns gleich an diesen zentralen Vers aus Johannes 3, Vers 15 abwärts. So sehr liebte Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und da geht es wieder darum, nach dem Leben geht es weiter, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Und es war also die Motivation Gottes zu uns, reine Liebesabsichten, um uns für ihn zu gewinnen. Er wollte uns, nicht andersrum. Denn wir hatten, ich weiß nicht, wie es bei euch war, viele Jahre ohne Gott gelebt. Und dann ist irgendjemand gekommen und hat dir davon erzählt und Glaube ist entstanden. Und möglicherweise in diesem christlichen Abendland, das seit über 1000 Jahren Christentum kennt, hat man das schon mitgekriegt durch Konfirmation, was es da alles so gibt, dass da ein Gott ist oder Gott sein soll, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber dieser Gott wird ein Endgericht halten am jüngsten Tage und das wird grausam sein, die Leute werden in die Hölle rabfahren und so weiter und ewig gebunden und Satan auch und so weiter. Und dann gibt's nach Jesus kein Rüber vom Reich der Finsternis in den Abraham-Schoß und ins Paradies, eine unüberwindbare Kluft. Das sind alles dramatische Erzählungen. Und Paulus ruft uns Christen jetzt zu, wenn du an Jesus denkst, denk an Gnade, wenn du an den Vater im Himmel denkst, denk an seine Liebe. Das ist ja auch wichtig. Wenn wir nicht beschenkt von der Gnade Jesu Christi unterwegs sind, dann werden doch Leute, die uns kennen und möglicherweise sehen, dass wir immer so ein bedrücktes Christentum leben, die werden wir nie gewinnen. Die sagen, ich will doch nicht so komisch, bedrückt, fromm sein wie der oder der oder die. Sondern es scheint so, als wenn Gott eine Atmosphäre schaffen will von Leuten, die beschenkt sind und sich da dauerhaft und ewig drüber freuen, aus der Gnade Christi, und dass wir uns geliebt wissen. Ich bin ja nun 45 Jahre Pastor und weiß sehr wohl, dass die Liebe auch zwischen Menschen ein Ende haben kann. Und wenn du da so zwei Streithähne vor dir hast, die 20 Jahre verheiratet waren oder auch weniger, und und versuchst sie zu erinnern. Ja, wieso habt ihr euch geheiratet? Ja, damals. Das war noch schön. Ja, ich sage, wieso, und was habt ihr mit der Liebe gemacht? Und seht einmal, das kann einem Christen so gehen, dass auch die Liebe Gottes nicht mehr dominant ist in seinem Leben, sondern sein schlechtes Gewissen ihn plagt, warum auch immer. Und er so eine komische Vorahnung hat, dass das Gericht Gottes an ihm doch nicht spurlos vorübergeht. Und dann kommt so eine Anstrengung auf, in der wir versuchen, irgendwie noch in den Himmel zu kommen, durch Frömmigkeit, durch Tradition, durch Anständigkeit, wie wir das nennen, und haben uns so eine Form der Gottseligkeit angeeignet, aber sie widerspiegeln, dass man wirklich um eine gute Beziehung zum Vater im Himmel weiß, dass er es lieb mit mir meint und dass dieser Herr Jesus Christus ein für alle Mal ein gültiges Opfer gebracht hat, um uns durchzubringen bei all unserer Fehlerhaftigkeit. Das möchte der Apostel Paulus hier uns mit ins Leben geben. Und wenn ich sage der Apostel Paulus, dann gehe ich immer von meinem Bibelverständnis davon aus, dass Paulus den Geist Gottes hat, der ihn inspiriert hat, solche Dinge uns sagen zu dürfen. Das ist also Offenbarung. Und wir sehen diese Dinge ja nicht, aber wir können sie erleben. Amen. Wir sehen nicht Liebe, wir sehen nicht Gnade, aber wir können sie erfahren in unserem eigenen Leben. Und jetzt kommt das eigentliche Thema, das uns jetzt beschäftigen soll an diesem Wochenende. Jetzt kommt der Heilige Geist dran. Und da heißt es, man möchte fast sagen, so lapidar, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte mit euch die Bibel lesen und bedenken, was das bedeutet. Interessanterweise steht dort nicht, und die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, obwohl es die gibt, oder die Wunder des Heiligen Geistes seien mit euch allen, obwohl es die gibt, oder was soll ich noch, die prophetische Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist sowas von Nonsens hier, weil es gibt etwas viel Wichtigeres, was ein Fundament schafft, nämlich der gegenwärtige Gott ist durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht allein zurück, sondern ich komme zu euch. Und es ist der Heilige Geist. Über den Heiligen Geist wissen ist eine Geschichte. Den Heiligen Geist kennenlernen und das, was der Apostel Paulus hier uns hinterlässt, in eine Gemeinschaft zu kommen, ist eine riesige Herausforderung für uns. Und ich glaube sogar für unsere Zeit. Ich will das näher mit euch angehen. Ich lese aus Johannes 14, 16. Ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. Das ist doch schön. Gott lässt uns nicht allein. Wir sind keine Waisen seit der Himmelfahrt, sondern er ist bei uns, wenn auch nicht sichtbar, so doch erlebbar. Und hier heißt es für uns nachzudenken, ob der Heilige Geist nur bei unserer Bekehrung erlebbar war oder in irgendeiner Not, wo wir gebetet haben, seine Hilfe erlebt haben oder auf einer besonderen Zurüstzeit oder Missionszeit die Taufe im Heiligen Geist bekommen haben. Da gab es solche Beziehungen, die kraftvoll waren. Und dann haben wir mehr oder weniger den Heiligen Geist kennengelernt und schalten jetzt um auf tapfer und versuchen so unser Christenleben zu leben. Das wäre gerade so wie ein junges Paar, das sich lieben lernt und dann aber durch den Betrieb des Alltags, durch Missverständnisse, durch Eifersucht, was auch immer, unterschiedliche Meinung, sich das Ganze so beruhigt und die anfängliche Beziehung, die man hatte, dann zerbricht. Es gibt ja genug ältere Ehepaare, die noch gut erzogen sind, die das nicht sich anmerken lassen. Die haben eine, wie hat man bei uns auf dem Dorf gesagt, eine Wirtschaftsehe. Also die Dame, die Ehefrau, die die Kinder großgezogen hat und sich da voll investiert hat in den Innenbereich dieser Hausgemeinschaft, hat dann keine Rente, ist dann abhängig finanziell vom Mann, deswegen lässt sie den nicht jetzt im Stich, obwohl er es verdient hätte, vor die Tür gesetzt zu bekommen, aber gesetzt zu werden. All diese kleinen Alltäglichkeiten unseres Menschseins zeigt, dass eine Beziehungsherausforderung bestehen kann zwischen uns. Und jetzt geht es darum, unsere Erlebnisse mit Beziehung mit dem Heiligen Geist anzugehen. Wir sollen also eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aufbauen. Paulus sagt das ja, Jesus sagt das so in Johannes 14, 18 weiter, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Waisen haben ein Trauma hinter sich. Ich habe mal zwei junge Waisen begleitet. Wir haben ihnen ihrer Not geholfen. Die Mutter war Deutsche, der Vater war Vietnamese bei uns am Dorf. Und Mutter und Vater waren auf einer Geburtstagsfeier, sind auf dem Rückweg tödlich mit dem Auto gestorben. Unfall gehabt und beide tot. Und da waren der 14-Jährige und die 16-Jährige allein zu Hause. Und kein großer Freundeskreis, keine Verwandtschaft. Und müsst ihr mal vorstellen, also neben dem Verlust von Papa und Mama geht ja auch der Verlust von Geborgenheit, sich kümmern, versorgt werden, in den Arm genommen werden, gemeinsame Erlebnisse machen, in Urlaub fahren, zusammen spazieren gehen, Fußball spielen oder was weiß ich, was man als Familie alles für schöne Dinge macht. Und jetzt sitzt man da am Frühstückstisch und der Platz von Papa und Mama ist leer. Das kann eigentlich nur jemand empfinden, wenn eine Beziehung bestand. Wir werden Christen und möglicherweise hat uns nie jemand an die Hand genommen, wie man eine Gemeinschaftsbeziehung mit dem Heiligen Geist aufnimmt, sondern man hat uns beigebracht, dass man dem Heiligen Geist begegnen kann. Eine sogenannte Heilige Geistnacht. Oh, ich hatte Gänsehaut oder ich habe furchtbar geweint über mich und meine Sünden. Und dann ist die Begegnung vorbei. Das ist, entschuldigt bitte, ich bin manchmal so derb. Das ist wie im Restaurant, weißt du, du bist hungrig und hast echt eine Not, ich will jetzt essen. Ich muss mich stärken und dann kommt im Auftrage des Koches der Kellner und serviert dir, was du bestellt hast. Und dann hast du ein Riesenerlebnis. Du bist gestärkt, gehst du aus dem Restaurant, du hast feinste Sache gegessen, aber du hast doch wegen keine Beziehung zum Koch oder zum Kellner. Du hast ein Erlebnis gehabt, aber Gemeinschaft ist doch mehr. Und das ist der Punkt, wo der Apostel Paulus uns versucht hinzubringen, dass die Erlebnisse mit dem Heiligen Geist noch überhaupt nicht regeln, ob wir eine Beziehung zum Heiligen Geist haben. Ihr habt euren Haupttitel überschrieben mit Leben und Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin jetzt bei dem ersten Punkt. Leben mit dem Heiligen Geist. Natürlich mit seiner Kraft. Und ich sage jetzt, welche Kraft ich gerade mit euch bedenken will. Es ist die Kraft der Beziehung. Braucht man für Beziehung Kraft? Oh ja, man braucht. Und diese Kraft für eine Beziehung hat sogar einen Titel, hat ein Attribut, das über allem steht. Das Größte, was es auf dieser Erde gibt im Verhältnis zwischen Menschen und Gott, ist die Liebe. Das ist das höchste Gebot, in dem alle Regelungen des Lebens abgedeckt sind, mit diesem einen Wort. Und eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist nicht berufen, eine Furchtgemeinschaft zu sein. Angst, dass der Heilige Geist einen verlässt oder Angst, dass der Heilige Geist einen irgendwie zum religiösen Spinner macht, weil man irgendwie überdreht oder Schwärmerei betreibt und solche Sachen. Was es da alles so in der theologischen Welt in Deutschland an Auslegung gibt. Und es geht darum, eine Beziehung und Gemeinschaft aufzubauen, wo man A, weiß, dass man geliebt ist und lernt, aus der Beziehung zurückzulieben. Und das Zweite ist, dass man sich anvertraut. Und sowas geht nicht von heute auf morgen. Eine Beziehung besteht nicht aus einer Begegnung. Eine Beziehung entwickelt sich über die Jahre. Wenn ich hier so die Ehepaare, ich vermute mal, Ehepaar, wie viele Jahre verheiratet? Über 40. Über 40 Jahre verheiratet? 55, ich gratuliere. Mal so von Mann zu Mann. Ich meine, die Beziehung musste man aufbauen. Die musste reifen wie ein guter Wein, stimmt's? Da musste sich was entwickeln. Und wenn man auf dem Pfad der Liebe geblieben ist und das Vertrauen des Nächsten nicht mit Füßen getreten hat, vertraut man sich immer tiefer, wie keinem anderen Menschen. Mir geht es so, ich feiere jetzt im 6. Juni 50-jährige Freundschaft mit meiner Frau und seit 45 Jahren sind wir verheiratet. Wenn man darauf geachtet hat, dass die Beziehung sauber und gut ist, wird sie immer tiefer. Und man kann, also so geht's mir, ich wüsste keinen Menschen, dem ich mehr vertraue als ihr. Weil sie kennt mich und liebt mich, ich kenne sie und die Liebe ist da. Und was will uns auseinandertreiben? Und so soll es eigentlich auch sein in unserer Beziehung zu unserem dreieinigen Gott, dass weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kraft und Gewalt uns zu trennen vermag von der Liebe Gottes. Das ist das große Ziel. Aber wir schaffen das nicht von uns aus. Denn die Liebe, die Gott zu uns hat, muss in uns erst gestiftet werden. Das ist nämlich eine andere Qualität der Liebe. Im Altgriechischen heißt das Agape oder Agape, wie wir es im Deutschen gerne pronunzieren. Und das meint eine gottgegebene Liebe. Es gibt die Philia, die Freundschaftsliebe, die ich jedem Ehepaar empfehle, denn man braucht auch wirklich von Mensch zu Mensch. Ne? Nicht du bist meine erotische Liebe und das war's und kannst hoffentlich gut kochen, ich rede mal so von alten Männernbildern, sondern dass da auch eine Freundschaft existiert. Oder dann gibt's den Begriff der Interessensliebe, dass man auch zusammen Interessen hat und so aufeinander zukommt. Ihr merkt, die Gemeinschaft zum Heiligen Geist ist nicht Gottesdienst, sondern ist Alltagsbeziehung in ihrem Ziel. Paulus bestätigt das, wenn wir in Galater 5,25, wenn wir durch den Geist leben, also wiedergeboren sind, so lasst uns durch den Geist auch wandeln. Er steigert quasi das Werk des Heiligen Geistes in uns, wo wir beschenkt worden sind. Denn durch den Heiligen Geist kann die Wiedergeburt nur geschehen und das wiedergeborene Leben in uns soll ewig leben bei Gott. Wenn er uns das schon gewirkt hat, indem er uns überführt hat von der Sünde des Unglaubens, wenn er diese Dinge in uns getan hat, sagt Paulus, dann bleibt bitte nicht bei diesen sogenannten charismatischen Erlebnissen stehen und packt die in euer Verständnis, das ist Christsein, sondern jetzt wird's erst spannend, wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch mit dem Geist unterwegs sein. Leben zusammen mit dem Geist. Wandeln steht hier. Ich komme danach nochmal drauf zurück. So sehen wir also, es geht, wenn wir an den Heiligen Geist denken, die dritte Person Gottes, nicht zuerst um die übernatürlichen Fähigkeiten des Heiligen Geistes, sprich Gaben, was charismatische und pfingstliche Christen ja lieben. Und glaubt mir, vor euch steht also einer, der das zur Genüge kennt. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes in Gebetsnächten und besonderen Veranstaltungen, wo von Gott etwas vorbereitet worden ist. Es geht auch nicht um Wunder und ich habe genügend Wunder gesehen und erlebt. Also tausende wirklich kraftvolle Heilungswunder, kraftvolle Beziehungswunder in zerrütteten Ehen, kraftvoll, kraftvoll, kraftvoll. Es geht auch nicht um die tausenden Prophetien, die man weitergegeben hat und die voll ins Schwarze getroffen haben und Leuten eine Chance für Buße und Neuausrichtung gegeben hat. Es geht auch nicht um irgendwelche Wunderwirkungen, die wir durch seine Kraft tun können oder Dämonen austreiben. All dieses charismatische Programm, darf ich das mal so ein wenig reduzieren, das steht nicht an erster Stelle. Und das sagt also hier, wie nennen die mich manchmal, die jungen Leute, Pfingstpapst. Ich mag das mit jungen Leuten, weil die spüren, dass ich innerlich immer noch jung bin und sehen daran, dass ich zwar Titel und Ämter hatte und so, das sind ja alles nur Aufgaben, Ämter kommen und gehen. Wichtig ist, wer man ist und wie man lebt. Und hier unser Herr teilt uns mit, dass nicht diese übernatürlichen Fähigkeiten unseren Glauben an den dreieinigen Gott in puncto Heiliger Geist entscheidend ist, sondern eben die Beziehung. Sie bildet das Fundament für das Charismatische. Wenn man das zu Ende denkt, dann ahnt man, dass es durchaus charismatische Christen gibt, die sogar übernatürlich dienen können, sodass der ein oder andere Christ, der da noch keinen Zugang hatte, vor Ehrfurcht staunt und sagt, was ist das für ein heiliger Mensch, dass der Heilige Geist so mit ihm ist und durch ihn wirkt. Ein Riesenmissverständnis, diese Leute, weil sie charismatische Gaben und Fähigkeiten hatten, so hoch anzusiedeln. Man muss das von der anderen Seite sehen. Wenn ein Mensch Christ geworden ist und er sucht im Gebet die Gaben des Heiligen Geistes, die Bibel fordert uns auf, eifert nach den geistlichen Gaben. Ihr kennt die Stellen, 1. Korinther 14, gleich Vers 1 und 2. Eifert nach den geistlichen Gaben. Wenn das einer tut und nicht in diesen Jüngerschaftsprinzipien der Beziehung zum Heiligen Geist gelehrt ist, dann bekommt er durch die Gnade Jesu Christi und weil er glaubensvoll bittet, tatsächlich Gaben des Geistes. Und kann übernatürlich dienen. Prophezeien. Das heißt aber noch lange nicht, dass er ein Fundament hat für seinen charismatischen Dienst. Er kann seinen eigenen Weg gehen, in seiner Moral, in seiner Ethik. Aber dann, wenn er charismatisch dient, kann er charismatisch dienen. Und Gott bestätigt die Gabe, die er ihm gegeben hat. Warum macht er das? Nun, Gott hat sich selber in seinem Wort dazu geäußert. Dem Herrn gereuen die Gnadengaben, die er seinen Kindern gegeben hat, nicht. Das heißt, du kannst einen Diener Gottes erleben, der 100% prophetisch in dein Leben rein prophezeit und du bist platt und sagst, das kann nur Gott über mich wissen, was der jetzt durch mich sagt. Aber wenn du den in seinem Alltag verfolgst, dann kriegst du die Krise. Und du fragst dich, warum wirkt Gott noch durch diesen Menschen? Warum kriegst du die Krise? Weil er nicht in der Beziehung und in der Gemeinschaft zum Heiligen Geist unterwegs ist, die ihm Kraft geben würde, in Moral und Ethik sauber zu sein. Versteht hier irgendjemand etwas von dem, was ich hier versuche darzulegen? Wenn nicht, das machen wir dann noch so im Laufe des Seminars, dann wird das immer klarer. Es ist wahr, und das möchte ich euch auch als Gemeinde zusprechen, wir werden mehr Gottesdienstbesucher haben und mehr Zuhörer haben, wenn wir übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes leben können. Deswegen suchen auch viele Pastoren, und ich habe ja gut 1000 Pastoren 12 Jahre vorgestanden in unserem Land, suchen immer das Übernatürliche, oft eingeladen und bete mit uns, dass die Kraft des Heiligen Geistes spürbar und sichtbar wirkt und so weiter. Und ich musste sie aufgrund meiner biblischen Einsicht, die sich über die Jahrzehnte gefestigt hat in mir, ein bisschen bremsen. Ich sage, die Richtung stimmt, aber du brauchst ein Fundament. Und bitte such dieses Fundament für dein Leben. Es ist die Gemeinschaft des Geistes Gottes. Wenn wir denn nämlich nicht mehr zuallererst zu den Charismen führen und ich weiß nicht, wie Gott das Wochenende führt. Wir werden da sicherlich ankommen. Es steht auch zu eurem Thema und ich werde auch was sagen und Gott wird auch wirken. Aber wenn ich denn jetzt so unbequem bin und euch in eine dauerhafte Beziehung rufe oder euch erinnere, dass es die gibt oder vielleicht auch schon mal gab in deinem Leben, dann weiß ich, dass die Zuhörer reservierter sind. Und auch meine Pastoren an diesem Punkt ein bisschen ja sagen sie, aber nein leben sie. Das heißt, es gibt eine Art Unbeholfenheit für so eine Beziehung, um sie überhaupt einzugehen und dauerhaft zu leben. So, man wird leichter Menschen finden, Übernatürliches zu erfahren und zu beklatschen oder auch selber zu erleben, als in eine Beziehung reinzuführen, die andauert. Eine charismatische Begegnung mit einem Wunder, das der Mensch braucht, das ist wie in einem Riesengeschäft, wo man das findet, was man lange gesucht hat. Und dann zahlt man das, nimmt das mit nach Hause und freut sich. Aber wie gesagt, die Beziehung ist damit nicht geklärt. So sage ich an diesem Punkt, wir leben als Christen, die wir an den dreieinigen Gott glauben. Und ich kenne ja auch eure kirchengeschichtlichen Hintergründe als Gemeinde Gottes, dass die sogenannten charismatischen Erfahrungen und übernatürlichen Wirkungen und der Zeiss mit seinen Gnaden, die er hatte und das Werk, das er durch Christus tun konnte, dass das eine Geschichte ist. Die andere Geschichte ist dann zu sehen, ob man als Christen, wenn man sich um so einen Gnaden- und Gabenträger sammelt, auch charakterlich sich positiv und himmlisch entwickelt. Ich spreche nicht gegen die Wunder, ich regel nur die Ordnung. Die Basis, das Fundament ist Beziehung. Wir schauen einmal, wie das bei Jesus ablief. In Matthäus 3,17, also Vers 17 abwärts, da gibt es eine kleine Beschreibung aus dem Leben Jesu auf dieser Erde. Er war ja ganz Mensch und ganz Gott, aber er war ganz Mensch. Er ist geboren worden wie wir, er ist in einem Elternhaus groß geworden, er ist zur Schule gegangen, er hat seine Berufsausbildung gemacht im väterlichen Betrieb, musste sogar eine Flucht mit einbauen in seinem Leben und vieles mehr. Und dann kommt er mit 30 Jahren aus diesen familiären Verhältnissen, aus dem väterlichen Handwerksbetrieb in seine eigentliche Berufung, warum er auf dieser Erde ist. Er soll Verkündiger werden. Das Reich Gottes ist nicht mehr hier und da, es ist mitten unter uns. Und dieser Dienst beginnt mit seiner Taufe am Jordan. Und als er vom Johannes getauft worden ist, lesen wir hier ab Vers 17, und eine Stimme kommt aus dem Himmel, diese spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Wollen wir uns das mal realisieren, was da steht? Sein Vater im Himmel hat seinem Sohn Jesus Christus durch akustische Stimme, hörbare Stimme, seine Liebe bekundet und hat ihm deutlich gemacht, dass sein Sohn ihm wertvoll ist. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Es gibt Väter, die haben mehrere Söhne und nicht alle sind in diesem Level des Wohlgefallens. Es gibt auch mal missratene Söhne. Kennen wir aus der Bibel, Esau und Jakob und all diese Geschichten. Hier an dieser Stelle merken wir, der Vater im Himmel lobt Jesus. Und dann erfährt er die Zuwendung des Vaters durch den Heiligen Geist. Wir würden hier von einer Salbung sprechen, denn Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Wunder getan. Er war gut. Er wusste um die Tora. Er wusste um die Propheten Jesaja, Jeremia, er zitiert sie ja öfters in seinen Reden. Und wir merken, dass dieser Jesus mit 12 Jahren, das ist das Religionsmündigkeitsalter in Israel, von den Gelehrten geprüft wird, ob er seine Hausaufgaben gemacht hat. Und so gibt es immer einen Dialog, es gibt Fragen und er muss antworten und so weiter. Und da fanden sie heraus, dass er überaus tiefe Kenntnisse von dem Willen Gottes in sich aufgebaut hatte und in sich trug. Er hat also im Wort Gottes studiert, schon als junger Mensch, und hatte eine Liebe zum Wort Gottes und auch zu dem Ort, wo man hinging, um Gott anzubeten. Das war der Tempel in Jerusalem. Und damals, mit 12 Jahren, sagten sie, ja, wer kann die Schrift wie er lesen? Sowas haben wir in dem Alter noch nicht gefunden und staunten über seine Fähigkeiten. Wir wissen ja, dass Jesus nicht nur das Wort Gottes gut konnte, was diese Leute ja bestätigt haben, seine Lehrer, sondern er war auch ohne Sünde. Der Urtraum eines jeden Christen, ohne Sünde zu leben. Wie schafft man das? Jesus hat es geschafft. Er trug nicht die Kraft der Erbsünde in sich, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt war in Maria und bedurfte keiner Wiedergeburt deswegen. So hat also Jesus diese Beziehungskraft mit einem Geist, der mit dem Vater in Verbindung sein kann, von klein auf an in sich und hat den auch aktiviert, also hat mit seinem Vater im Himmel hat gespürt, dass sein Geist, der in ihm ist, ewig ist und nach und nach verstand er, warum er geboren wurde und warum er hier in dem Land Israel eine Bestimmung bekommen sollte, die dramatisch ist und am Kreuz enden wird. Und dieser Herr Jesus hat nicht mal eben mit 12 Jahren oder 14 Jahren schon mal einen Schülerhauskreis aufgebaut. Nichts davon. Es ist einfach nur Handwerkeralltag und Schulalltag zu lesen in der Biografie über ihn. Und wenn es da schon Wunder gäbe, die Bibel hätte es berichtet. Der Arzt Lukas hat die Leute befragt. Wer war Jesus? Was hat er gesagt? Und so weiter. Das Lukas-Evangelium ist ja exzellent. Die Apostelgeschichte auch, die er geschrieben hat. Dieser Arzt kannte seinen Job, Recherche und Diagnose. Das war sein Alltag. Und er hat von Jesus nichts berichtet bekommen, das Übernatürliches geschah. Er hat nicht mal im Hauskreis schon die ersten Zahnschmerzen vertrieben oder mit 18 schon mal das erste Dämönchen ausgetrieben oder so. Einfach Stille. Im Leben Jesu war, was das Übernatürliche betraf, Stille. Aber er kam aus einer Beziehung zu seinem Vater. So einige denken, ja, wenn ich sündlos leben würde, dann würde ich auch mehr Heiligen Geist haben, mehr Kraft haben. Und wenn ich das Wort Gottes noch besser kenne, deswegen gehen Christen ja fast notorisch in Bibelstunden, also früher war das ja noch intensiver, heute ist das internetmäßig dann konfus geklärt oder nicht. Jedenfalls lechzen die Leute, wenn ich noch mehr weiß aus der Bibel und noch sündloser lebe, dann schaffe ich das irgendwie. Und die schaffen es so nicht. Aber irgendwelche Leute ermutigen sie, mach weiter und lies noch mehr die Bibel und lass die Sünde in deinem Leben, dann wird Gott dich mehr gebrauchen. Das ist alles auf Leistung gesetzt. So funktioniert unsere Welt, so funktioniert unser Beruf. Aber wir denken doch an Gnade, wenn wir an Jesus denken, an Liebe, wenn wir an den Vater im Himmel denken. Und jetzt kommt's an die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Jesus war in der Tat vorbereitet, mit diesem Heiligen Geist dann auch charismatisch zu dienen. Und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt empfängt Jesus nach deiner Wassertaufe diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes ganz persönlich. Er wird gesalbt und kriegt diesen Namen Christus. Übernatürlich befähigt wäre die beste sprachliche Auslegung von diesem altgriechischen Wort Christos. Jesus ist also ein übernatürlich befähigter Retter. Das bedeutet sein Name, Jesus Christus. Und dazu brauchte er Kraft. Nicht menschliche, übernatürliche. Bisher hatte er keine übernatürlichen Kräfte aufgewiesen bis zum 30. Lebensjahr. Jetzt kommt es aber auf ihn. Und jetzt guckt. Was macht der Heilige Geist mit Jesus, als er auf ihn kommt? Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt. Ja, klasse. Heiliger Geist und Wüste, das will doch keiner. Überhaupt, Heiliger Geist mich führen, immer, jeden Tag, rund um die Uhr, also sonntags, ja. Deswegen feiern wir unseren Schabbatsonntag. Da soll er kommen und wir erheben auch unsere Hände und sagen, komm, Heiliger Geist, und wirke unter uns, lass kräftige Dinge geschehen, dass wir wieder fröhlich glauben können. Nein, hier geht es eben nicht nur um Geschenkübertragung des Geistes Gottes an gläubige Christen, sondern um Führung. Dazu braucht man Kraft, um das zuzulassen. Und wie heißt die Kraft? Vertrauen. Misstrauen ist eine Kraft, Vertrauen ist eine Kraft. Wenn ein Mensch solche Kräfte in sich trägt, Vertrauen, positiv, ist er äußerst sympathisch und wird geschätzt, weil er dann kein Mensch der Lüge ist, sondern, wie sagt man, er hat Sozialkompetenz. Er trägt etwas in sich, was Vertrauen auslöst. Und dieser Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Wir halten uns vor Augen, was das bedeutet. Einsamkeit, okay? Weg aus der Familie, weg von seinen Freunden. Wüste. Der Ort ist nicht attraktiv. Ich weiß nicht, wie oft ich in Israel war und diese jüdische Steinwüste durchwandert habe und die Hitze im Jordantal bei Jericho durchlitten habe mit meinen Reisegruppen und was weiß ich, was wir da für Gottesdienste alle am Jordan veranstaltet haben. Es ist unwirklich. Ein Norddeutscher, der fährt mit seiner Kraft auf 20% runter bei der Hitze über 40 Grad und dann plus sengender Sonne. Also, und da treibt sich Jesus rum. Sonderbarerweise, wir wissen das aus Berichten, vielleicht selbst erlebt, in der Nacht bitterkalt. Weil da ist der Himmel immer klar und die Kälte aus dem All fällt runter und da ist kein Wasser, das es balanciert. Denn der Jordan, das ist ein Bach, da springst du rüber. Der hört sich so groß an wie Elbe oder Rhein, aber der ist so ungefähr 5 Meter, dann bist du in Jordanien. Springst du darüber. Da ist nichts, was die Temperatur balanciert, wollte ich sagen. Und da wird der Heilige Geist nun aktiv und sagt, ich möchte dich in eine Zeit der Entbehrung führen. Und das würde einem charismatischen Christen, der ausschließlich auf das Übernatürliche des Geistes Gottes ausgerichtet ist, nicht passen. Er würde sich verweigern, weil er möchte schon was erleben. Er möchte Wolke 7. Er möchte auch ein bisschen, wie sagt man so, von dem Glanz des Geistes Jesu ein bisschen Abstrahlung auf seine eigene Person erleben, so dass man mehr oder weniger durch so eine gute himmlische Kraft auch ein bisschen aufgewertet wird, weil er durch einen wirkt. Aber die Bibel zeigt uns, dass hier ein ganz anderes Ziel kommt, nämlich Vertrauenstest. Ich habe gerade unlängst eine Biografie über Putin in einer Dokumentation kurz angeschaut. Ich klickte da rein, wollte die Nachricht schauen und dann war da, wie Putin letztendlich seine Schulkarriere und so weiter bis zum KGB und ging und dann gehört es zum guten Ruf, dass er verheiratet sein musste. Und er suchte sich dann ein Mädchen aus. Und schlitzohrig wie er ist, hat er seine hübschesten Freunde gebeten, seiner Freundin, mit der er eigentlich bereit war, die Ehe zu führen, ihm abzuwerben. Er wollte sie testen lassen durch hübsche Freunde, die charmanter sind als er, größer und hübscher aussahen als er, um sehen, ob sie treu ist. Und sie hat also diese 3 Prüfungen, die da abliefen im Verlauf von 3-4 Monaten, alle bestanden. Und da merkte er, dass sie ihn liebt. Und hat sich dann auf sie eingelassen. Er war schon immer ein bisschen raffiniert, Herr Putin, und hatte doppelbödig gedacht. Und das sollten wir auch, aber im positiven Sinn. Wenn der Geist Gottes anfängt, dich zu beschenken mit Gemeinschaft, dann ist die große Frage, ob er dich führen darf oder nicht. Oder möchtest du das gerne so auf Augenhöhe, als seist du auch Gott? Kann man mit Gott auf Augenhöhe gehen? Also wenn ich mir Jesus anschaue, der hat seine Jünger ausgesucht und hat denen gesagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann zeigt ihr mir, dass ihr mich liebt. Er war immer Chef. Jesus ist König aller Könige, ist auch heute noch Chef. Sitzt zur Rechten Gottes, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Gott ohnehin und durch seinen Geist, der präsent ist, der ist doch nicht so ein charismatischer Kellner, der hier und da mit göttlichen Gnaden jetzt Christen beschenken will, sondern er soll uns in dieser Gemeinschaft, die uns empfohlen wird, führen. Ich weiß, das Wort ist braun angehaucht in unserer politischen Vergangenheit, führen und Führer, aber das ist das, was die Bibel sagt. Wir könnten auch braver sagen, lenken und leiten. Auf jeden Fall, dieser Heilige Geist, der zu Jesus kam, lenkte und leitete Jesus in die Wüste, die Zeit der Entbehrung. Was steckt dahinter? Nun, Jesus wird getestet, ob er den Heiligen Geist in seinem menschlichen und irdischen Leben Führer sein lässt oder nicht. Denn Jesus kannte all die anderen Dinge, die wir in unserem begrenzten Leben ja hier auf der Erde von Kälte und Frieren und hungrig sein und allein sein, einsam sein und all die Seelen- und Körperschmerzen, das sollte er ja auch mal durchstehen in seinem Folgeleben. Ob diese Dinge ihn ablenken, der Führung des Heiligen Geistes treu zu bleiben. Und so gibt es in der Wüstenzeit, die der Heilige Geist ihm jetzt zumutet, genau diese Pädagogik, also diese Erziehung, nämlich der Heilige Geist testet Jesus, den Menschen Jesus, ob er in der Beziehung treu bleibt, auch wenn er körperlich Nachteile hat, auch psychisch Nachteile. Denn A, Einsamkeit ist eine psychische Sache. Das ist das, was wir in der Seele fühlen. Ich fühle mich allein. Corona lässt grüßen. Die Selbstmorde, die gestiegen sind die letzten 2 Jahre, hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr in unserem Land. Einsamkeit ist eine furchtbare Kraft. Und hier sehen wir, dass Jesus mitging. Dann führte ihn in kulinarische Entbehrung. Nichts mehr Restaurantmama. Jetzt ging es also ans Fasten sogar. Noch nicht mal Schnecken und Honig und Käfer, wie Johannes der Täufer viele Jahre vorbereitet wurde für sein Werk, sondern es ging letztendlich ins Fasten rein. Und ich meine, ich esse gerne. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich finde, unser Gott hat sich echt was einfallen lassen mit dieser Erde. Was gibt das für Köstlichkeiten? Boah. Und wohl dem Christen, der das auch mal beiseite tun kann. Und dem sein Bauch nicht sein Gott ist. Das kann man testen. Man ruft eine Fastenwoche aus. Das habe ich regelmäßig getan. Unsere Gemeinde in Tostedt, die erste volle Woche im Januar, wird 7 Tage gefastet. Nur Wasser und Tee, das war's. Und am Anfang haben wir mit 6 Leuten begonnen, war eine ganze Woche im Gemeindehaus, morgens, nachmittags, abends, und waren vor Gott, und die Hälfte hat mitgemacht. Immerhin, die Hälfte. 6 Leute. Ich habe das wiederholt, weil die anderen hatten, die nicht mitgemacht haben, gesagt, also, die Zeit ist zu modern, Pastor Elze, das kriegt man nicht mehr hin heute. Die Christen sind anders drauf. Du kannst denen nicht die Dinge wegnehmen mit deinem Programm, die sie lieben. Wenn du sie nicht verlieren willst, musst du A so predigen und die Gemeinde so leiten, dass sie applaudieren. Als der Heilige Geist Jesus in die Wüste fuhr, war das was zum Applaudieren? Nee. Einsamkeit tut weh. Und dann Nahrungsentzug, ist das was zum Applaudieren? Naja, die ersten 3-4 Tage nicht, wenn die Schlackestoffe verbraucht werden, aber danach wird es dann besser. Man muss das mal erst mal selber machen. Wir haben es jedenfalls durchgezogen, jahrzehntelang, solange ich da war. Und es hat uns allen gut getan, weil wir enorm viel Zeit gespart haben durch das Fasten. Müsst ihr mal vorstellen, was das alles in für Zeit nimmt. Also Essen muss ja geplant werden, da musst du den Kopf machen. Das musst du einkaufen von A nach B. Dann musst du natürlich auch Geld verdient haben, um das zu bezahlen. Und dann bringst du das in die Küche und dann beginnt die andere Arbeit. Gemüse schälen und Zwiebel schälen und was weiß ich alles. Energie brauchst du brauchst Töpfe. Und die müssen aber hinterher sauber gemacht werden. Und dann wird gegessen, und das wird ja so schnell gegessen heute, 2 Stunden Vorbereitung und in 10 Minuten ist es weggegessen. Das ist ja auch frustrierend für jeden Koch, der so viel Arbeit sich gemacht hat. Das Geschirr muss gesäubert werden. Brauche ich euch nicht sagen. Und das 3-mal täglich, na, bestimmte Haushalte 4-mal, da ist noch Kaffee und Kuchen nachmittags dran. Jetzt rechnet mal die Stunden zusammen, auch gedanklich, was das Essen täglich einem raubt. Paulus hat ja die Kreter genannt, das sind faule Bäuche, deren Gott der Bauch ist. Also die waren extrem drauf. Aber unsere Gesellschaft, Konsumgesellschaft, setzen das hoch an. Das heißt nicht immer, dass die Leute viel und fett essen. Nein, auch das Vegetarische muss ja klug durchdacht sein. Ihr merkt, ich will dem Fasten etwas gerade abgewinnen, was die Leute nicht applaudierend entgegennehmen. Weil sie nie die Erfahrung gemacht haben. Es gibt einige, die haben gesagt, also Pastor, ich krieg Kopfschmerzen. Ich sage, ja, wenn du so viel Kaffee trinkst jahrelang, ist kein Wunder, wenn dein Koffein mal weggeht. Dann hast du mal Kopfschmerzen, das ist nach 3 Tagen vorbei. Nur halt das mal aus, sei keine Memme. Ja, ich hatte ja den Auftrag, die Heiligen, Epheser 4 zitiere ich ab Vers 11, zuzurüsten zum Dienst, dass sie mich nicht mehr brauchen. Ich bin der Trainer. Ich muss ihnen sagen, worauf sie kommen müssen, selber kommen müssen, welche Disziplin sie erobern müssen, welche geistlichen Durchbrüche sie erfahren sollen und vor allen Dingen, welche eine Beziehung sie aufbauen sollen, die sie in die Ewigkeit hineinträgt. Das war mein Job. Dass hinterher 500 Leute in unserer Gemeinde, und ich glaube, diese Fasten- und Zurüstungszeit hat was gemacht mit unserer Gemeinde. Die Gemeinde wurde Heiligen Geist verliebter, weil sie diese intensiven Zeiten von 7 Tage Fasten, von morgens bis abends Zusammensein vor Gott verinnerlichten, auch für ihren Alltag. Und wo Heiliger Geist gut da ist, du, das ist wie, stell Honig raus, dann kommen die Bienen. Da kann eine Gemeinde nicht verborgen bleiben. Deswegen habe ich euch gratuliert zu diesem wunderbaren Thema. Es ist immer schwer, dieses Thema in seiner Tiefe anzugehen, weil nicht alle klatschen werden. Aber es wäre die Chance für neue Entwicklung. Und da ist egal, wie alt man ist als Christ und wie lange man Christ ist. Es geht einfach um dieses Geheimnis der Kraft der Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus fastete nicht nur 1 Woche, 2 Wochen, sondern 3 und 4 Wochen. Und wir wissen, er fastete 40 Tage. Das sind fast 6 Wochen. Wir wissen aus der Medizin, dass wir Menschen so konstituiert sind, dass wir tatsächlich, ob wir dick sind oder dünn sind, Zellreserven mit uns rumtragen, die uns bis zu 40 Tage überleben lassen, wenn wir keine Nahrungsaufnahme vornehmen können. Was da, wenn die verbraucht sind, und das ist hochinteressant, im Matthäus-Evangelium, das ist ja in Aramäisch geschrieben, steht dann, es hungerte ihn nach 40 Tage Fasten. Dieser Begriff kommt eigentlich im Aramäischen aus der medizinischen Sprache und spricht etwas an, das dass der Organismus anfängt, sich selbst zu zerstören. Und ein Mediziner, falls einer unter uns ist, wird er das bestätigen, wird euch das so sagen, dass wenn die gesunden, überschüssigen Zellen verbraucht sind beim Fasten, dann fängt der Körper an, ins Überlebensmodus zu gehen und fängt die gesunden Zellen an, als Kraft zu verbrauchen. Und dabei kann durchaus mal auch eine Niere draufgehen, da können Organe beschädigt werden, bis hin zu Herzrhythmusstörungen oder Herzkranzgefäßentzündung und vieles andere mehr. Vor allen Dingen, was wichtig ist, ab dann fängt der Hunger an, weh zu tun. Ich bin nie so weit gegangen, halte das auch für töricht. Man muss da, weil ich habe Leute begleiten müssen, die bekamen eine Psychose, weil sie sein wollten wie Jesus und haben sich da mehr als 40 Tage, die wollten noch besser sein als Jesus. Und das hat also lange gesundheitliche Schäden bei ihnen ausgelöst. So, Fasten sollte man natürlich mit ärztlicher Beratung durchführen, wenn man noch Tabletten nimmt und all diese Sachen. Der Hunger fängt an, weh zu tun. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg ein Hitler-Fan und Atheist. Als Ergebnis war er 5 Jahre in russischer Gefangenschaft. Und wir haben ja durch den Ukraine-Angriffskrieg seitens der Russen genügend Berichte jetzt von russisch Gefangenen, wie brutal da vorgegangen wird. Und mein Vater hat gesagt, Engolf, ich kenne das, wenn Hunger wehtut. Wir hatten solche Momente. Dann, das ist, als wenn dich 10 Hornissen gestochen haben. Das ist ein Nervenschmerz, der von Kopf bis zum Fuß reingeht. Und du weißt vom Bedürfnis her, eins, wenn ich Nahrung nehmen würde, würde das weggehen. Und den Zustand erlitt Jesus. Und jetzt kommt der Teufel. Der Heilige Geist führte Jesus hinaus in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Das ist ja kein schönes Programm, wohin der Heilige Geist führt. Aber worum es geht ist, bleibt Jesus treu? Hat er die Kraft in sich, an der Führung des Geistes nicht zu zweifeln, sondern dran zu bleiben? Und jetzt in diesem körperlichen Schmerz, Nervenschmerz, kommt der Teufel selbst und redet zu ihm, und die kannten sich ja aus Ewigkeiten, und sagt, ich weiß doch, dass du Kraft hast. Sprich doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Du hast doch Hunger. Das ist doch nichts Böses bei der Aufforderung. Das ist human. Ja, dem Menschen wohlgesonnen gemeint. Ist doch ein bisschen. Das war nichts Bedrohliches mit Feuerschweif aus der Nase oder irgendwie. Und Jesus steht da und er weiß, er trifft voll ins Schwarze mit seiner Idee. Aber er hört auf den Heiligen Geist und der sagt ihm, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Damit begriff Jesus sofort, ich lebe und werde das hier nur durchstehen, wenn ich warte, bis das erlösende Wort aus dem Mund Gottes durch den Geist zu mir kommt. Und weist den Teufel zurück und sagt, dein Angebot, deine Idee, das ist schon gut, aber ich mache das nicht, es sei denn, ich kriege die Erlaubnis durch den, der mich führt. Wir Pastoren, wir stehen da ja auch in so einer Art Traditionsverpflichtung und müssen den Menschen immer gefallen. Und manche Leute waren manchmal sehr enttäuscht, wenn sie kamen und wollten ein Gebet hierfür oder dafür. Und ich sage, ich habe dir im Moment nichts zu geben. Willst du ein Gebet, wo du hinterher enttäuscht bist? Ich würde es dir nicht raten. Warte mal, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Diese Unhöflichkeiten kennen wir nicht. Also jeder Pastor ist dann ordentlich. Aber wenn du vom Geist her keinen Impuls hast, warum sollst du Tradition spielen? Ich meine, du weißt selber, dass du nur instrumentalisiert wirst von den Bedürfnissen der Leute als Diener Gottes. Und du weißt, dass das Gebet nichts bringt, weil die Zeit ist noch nicht da. Und das hat Jesus durchlebt und durchlitten. Die Zeit war noch nicht da. Und es blieb ja nicht bei der einen Versuchung, sondern ging es ja noch, auch noch mal auf die Zinne des Tempels, wisst ihr. Und was macht der Teufel? Er spricht den Psalm 91 aus. Er kennt sich in der Bibel aus. Und sagt, es steht doch geschrieben. Zeig mal, was du kannst. Charismatisch, hier, los. Tu ein Wunder. Zeig, wer du bist. Und Jesus sagt, nee, es geht hier für mich um Beziehung zu dem, der Wunder durch mich wirken will und wird zu seiner Zeit. Ihr merkt also, die Gemeinschaft zum Heiligen Geist ist bei Jesus vorgelebt worden in einer komprimierten Weise und fordert uns alle enorm heraus. Ich verlasse mal diese Geschichte und komme zu diesem ganz einfachen Auftrag. Wir sollen, wenn denn die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein soll, eine Beziehung mit ihm aufbauen. Das ist, das beobachte ich jedenfalls, je länger, je mehr, immer schwieriger. Wir leben in einer Zeit, Jesus hat das vorher gesagt, wo die Liebe unter den Menschen erkaltet. Er nennt auch den Grund wegen zunehmender Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal ungerecht behandelt worden bist. Das macht was mit einem. Und diese Ungerechtigkeiten, da fängst du irgendwann an, auch deinen Glauben an die Menschheit zu verlieren. Und dann wird man ruppiger. Da, wo die Menschen, sagen wir mal, auf Distanz sind, im digitalen Bereich, in den sozialen Medien, wo ich auch ein bisschen drin bin, staunt man ja, wie frech Christen sein können in ihrer Argumentation, in ihrer Wortwahl, dass man sagt, Herr, ist es schon so weit, dass dieses Endzeitgeschehen in der Gesellschaft sogar reinkommt unter deine Gläubigen? In einer Zeit, wo die Liebe erkaltet, Ungerechtigkeit zunimmt, heute noch Christen aufzufordern, eine Beziehung aufzubauen, ist tatsächlich eine, ich sag's mal, schwierige Aufgabe. Schwierige Aufgabe. Vom Heiligen Geist eine Gabe bekommen, das geht. So wie die Welt One Night Stand. Herrlich. Mann, war das toll. Aber Beziehung? Keine Fähigkeit. Und hier werden wir also in eine Denkweise reingeführt, die in der Heiligen Schrift von Jesus gesellschaftlich erklärt wird. Er sagt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, Matthäus 24, 12, für die, die mitschreiben, wird die Liebe der meisten abkühlen. Und was Beziehungsbeschädigung betrifft, muss ich feststellen, dass das wirklich zugenommen hat. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Mein Lieblingssatz in der Bibel ist übrigens, es begab sich. Also nicht nur Psalm 119, Vers 160, sondern es begab sich. Warum? Weil ich damit ausdrücke, nicht ich habe das gemanagt, nicht ich habe das organisiert, ich habe es noch nicht mal gesucht. Es wurde durch Gott in mein Leben getragen. Es begab sich. Es gibt so schöne Geschichten in der Bibel, die immer damit beginnen. Es begab sich. Gott regiert. Und ich habe in diesem Es begab sich Besuch bekommen von meiner Frau in meinem Büro. Das war 1990. Wir hatten gerade ein riesiges Kirchenbauprojekt von 6 Millionen in Gang gesetzt. Mit 120 Mitgliedern wollten wir einen Saal für 700 bauen. Und ich hatte genug zu tun, um es kurz zu sagen. Dann kommt meine Frau und sagt, Schatz, hast du mal nachgedacht, wie viele Singles du so in deinen Kontakten hast, auch in der Gemeinde? Wir hatten ja immer mehr Besucher als Mitglieder in der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann legte sie mir eine Liste mit 72 Namen hin, die Singles waren und durchaus beziehungsbedürftig. Gab mir einen Kuss und ging. Und ich wusste, jetzt habe ich einen Auftrag. Gott will, dass ich etwas tue. Nun muss man, also mir hätte kein anderer einen Auftrag noch geben können damals, außer meine Frau. Die durfte das. Und dann sitze ich da mit meinem Zettel und ringe da mit meinem Gott. Ich sage, nicht noch mehr. Und ich wurde es aber nicht los. Und ich merkte, ich soll etwas für Singles tun. Und der Geist Gottes sagte mir, ich sehe deren Herz. Ich sehe ihre Einsamkeit, ich sehe ihre Enttäuschung und ich sehe ihr ungestilltes Verlangen. Ich habe etwas ihnen zu geben. Dann habe ich gemerkt, also jetzt musste was tun. Und damals war das nicht einfach als Pastor. Wenn man da irgendwas für Singles tun würde, das war 1990, wärst du sofort, hättest du deinen Image-Schaden gehabt als Verkuppler, weißt du? Und ein bisschen lieb hatte ich mich auch und dachte mir, das tust du dir nicht an, aber der Auftrag war jetzt da. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der war Hoteldirektor in der Schweiz und habe ihm kurzerhand überfallen mit einer Idee. Jakob, hast du Zeit? Hast du noch Platz in 2 Monaten? Ich würde gerne mal eine Freizeit anbieten. Oh ja, Belegung brauchen wir noch. Und wie viel sollen es sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe keiner. Aber wenn du Kapazität hast, dann gut. Du kannst das ja mal über deinen Verteiler rausschicken. Ich hab's also als deutscher Pastor ins Ausland verlegt, in die nahe Schweiz. Und dann habe ich eine Woche vorher angerufen. Ich habe extra nur 2 Monate Vorbereitungszeit, also Planungszeit genommen, um Gott zu testen, ob er es ist. Wenn sich keiner angemeldet hätte, hätte ich meine Hände in Unschuld gewaschen und wäre den Auftrag losgeworden. Dann rufe ich eine Woche vorher an. Ich sage, Jakob, sind da Leute? Ja, du, wir haben 70 Anmeldungen. Ich sage, kann ja nicht sein. Doch, 70 Anmeldungen. Ich habe es in Deutschland nicht bekannt gemacht. Das waren lauter Schweizer. Naja, sage ich, da muss ich kommen. Dann sind wir, also morgens habe ich immer eine kurze Andacht gehalten, dann sind wir Skifahren den ganzen Tag auf die Berge, war im Februar, und dann abends habe ich so Erlebnisgottesdienste gemacht. Und an dem Donnerstagabend kam der Heilige Geist über die Versammlung. Ich staunte, weil ich habe da nicht mit gerechnet. Und die warfen sich da auf die Knie und heulten über ihr Leben. Und ich fragte, Heiliger Geist, was machst du hier? Und er sagte, ich heile zerbrochene Herzen. Ich entferne Beziehungsangst. Und das ist unser Stichwort, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Beziehungsangst. Und das hat sich wiederholt. Also als die Freizeit rum war nach 7 Tagen, die gesagt, Pastor Elze, wir haben da noch einen Vorschlag, nächstes Jahr nochmal. Selber Ort, selbe Zeit, Monat, passt. Und die haben mich überredet, die haben sich alle eingetragen als Teilnehmer schon, sagte mir die Rezeption am Schluss. Na gut, da habe ich dann ein knappes Jahr später angerufen und gesagt, Jakob, wie ist es mit den Anmeldungen und so? Und er sagt, also 2/3 hätte sich wieder streichen lassen von der Liste. Ich sage, na, dann lassen wir es ausfallen. Wieso, was haben die gesagt? Ja, es sei nicht mehr nötig. Oh, dann muss ja doch was von Gott geschehen sein. Und ja, sage ich, aber dann wegen den paar Leuten komme ich nicht. Doch, du, das hat sich rumgesprochen. Es sind noch mehr als das letzte Mal angemeldet. Ich sag's nur kurz. Das begann 1990, sehr verschämt. Prophetisch kriegte ich klar die Überzeugung, das wird das Thema der Zukunft. Singles. Heute sind 52% der Wohnungen von Einzelpersonen bewohnt. Mittlerweile ist Single-Sein nicht mehr ein Randthema in unserer Gesellschaft, ist eine Majorität geworden. Und mich ärgert, wie sie Single-Börsen und so weiter ihr Kapital daraus ziehen, ohne den Leuten an dem eigentlichen Punkt zu helfen, nämlich dort, wo die Beziehungsfähigkeit stattfinden sollte, in diesen verletzten Herzen, wegen der Ruppigkeit, wegen Untreue, wegen Lügen, und manche mehr verletzte Menschen, die muss man doch heilen, damit sie lieben können. Und aus diesem Hintergrund habe ich dann natürlich die Bibel studiert und sage, Herr, was läuft? Paulus prophezeit das ja, 2. Timotheus 3, Vers 2. Ist nicht schön, was ich hier jetzt vorlese, aber ist Bibel. Die Menschen werden dann, bevor Jesus wiederkommt, sich wie folgt entwickeln. Sie werden selbstsüchtig sein Und bitte denk doch mal mit, ob diese Attribute, Selbstsucht, hilfreich ist für Beziehungen. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Ich meine, wer will mit so einem Menschen seinen Alltag teilen? Den Eltern ungehorsam, Zerstörung der Familien, undankbar, unheilig, lieblos, da kann doch keine Beziehung entstehen, unversöhnlich, Verleumder, hintenrum, unenthaltsam, grausam. Sie lieben das Gute nicht. Sind Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und jetzt haltet euch fest. Wir denken, wenn Paulus hier so eine Endzeitprophetie gibt, ja, das sind die Atheisten, das ist die böse Welt, das ist Sodom und Gomorra. Haltet euch fest. Diese Leute lieben das Vergnügen mehr als Gott. Die haben also ein Quäntchen Liebe zu Gott, diese Leute. Und haben sich charakterlich und ethisch dermaßen fehlentwickelt, aufgrund der zunehmenden Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Die sogar eine Form der Gottseligkeit haben. Also die haben eine Frömmigkeit, wo sie so meinen, mit Gott in Ordnung zu sein. Selig heißt ja glücklich, also eine Art Gottesglück tragen die. Aber nur formell. Wahrscheinlich so sonntags morgens rausgeschniggelt, hübsch, ausgeschlafen, gut gefrühstückt. Und dann kennt man die Tradition, die Lieder schmettert man mit, tut gutes Opfer rein und so. Form der Gottseligkeit, die Kraft aber, die Beziehungskraft verleugnen sie. Das ist also ein ganz dunkles Programm. An dieser Stelle müsste ich jetzt normalerweise, mache ich das so auf Seminaren, ich fange an, den Leuten beizubringen, wie man eine Beziehung aufbaut. Das muss man heute. Die wissen es nicht mehr. Mal gucken, ob ich das morgen mache. Ich halte mich mal jetzt brav an die Uhr. Schwester Pastor, du schüttelst den Kopf. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Ach, da unten. Darf ich aus der Flasche? Ich meine, so vom Empfinden, das muss man ja erstmal verkraften, was ich euch jetzt gesagt habe. Es ist auf der einen Seite eine nicht bankrotte Erklärung unserer Gesellschaft, denn unsere Christen kommen ja aus der Gesellschaft in unsere Gemeinde. Jedenfalls ist das so, wenn Gemeinden in der Präsenz des Geistes unterwegs sind, das Evangelium verkündet wird, dann bekehren sich die Leute. Das ist so. Kannst du auch nicht verhindern, das ereignet sich dann. Und diese Leute kriegst du rein, die werden dann Christen. Aber die bringen doch ihre Beschädigung mit. In Herz und Sinn, Vorstellung und Denken. Die haben 1000 rote Linien des Anstandes in ihrem Leben übertreten. Die haben kein Gewissen, das ruiniert. Und die werden jetzt Christen, die sind erstmal errettet. Wie so ein Schiffbrüchiger ist er jetzt auf dem Rettungsdampfer der Gemeinde angekommen. Ja, aber der ist doch nicht gesund, bloß weil er gerettet ist. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, die Leute in das normale christliche Leben reinzuführen. Und das ist unser Auftrag, auch einander. Denn auch auf einem Rettungsschiff können Dinge geschehen, die nicht schön sind. Es können die Pest ausbrechen des Unglaubens. Es können Klicken sich bilden auf dem Boot unter der Mannschaft. Meinungsverschiedenheiten ausgefochten mit unversöhnlichem Ergebnis. Gemeinde kann sich auch ruinieren, wenn sie in ihrer Beziehung nicht mit dem Geist Gottes gemäß unterwegs ist. Haben wir genug gesehen. 2000 Jahre Kirchengeschichte. Bücher sind voll. Wir haben also letztendlich bei diesem Thema Leben mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, Treue, Verlässlichkeit und eben Liebe, die an irdischen Missständen nicht aufgegeben wird. Ich musste einen Pastor trösten, dessen Frau hat gesagt, ich halte das nicht mehr mit dir aus. Meine Freundin, die verheiratet sind, die haben Männer, die bringen Geld nach Hause und du bringst da so einen mageren Predigtlohn rein. Also mit, da sehe ich keine Zukunft. Die hat sich scheiden lassen, weil der Mann nicht genug Geld verdiente. Der war fertig mit der Welt. Ich sage, und? Das ist jetzt deine Wüste. Willst du aufhören, Gott zu dienen? Ich bin froh, er dient Gott. Auch heute noch. Beziehung muss aufgebaut werden. Und es ist eine besondere Beziehung, wo wir die sind, die sich führen lassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aufgeteilt ist, aber Männer, die neigen gerne dazu, auch so ein bisschen Pascha zu sein und das Sagen zu haben, hat sich ein bisschen ausgeglichen, dass Frauen eben auch ihr Geld verdienen und diese Abhängigkeit nicht mehr so dominant gewichtig ist. Aber ich kenne viele Männer, die sich nicht gerne führen lassen. Wenn ich vom Heiligen Geist eine Korrektur aussprechen musste bei einem Mann, der sich in der Gemeinde schädlich verhielt, da weiß, was der Geist Gottes jetzt machen würde. Der würde dich an die Hand nehmen, würde dich zu dem Menschen führen, den du mit deinen Worten verletzt hast, und würde dir sagen, demütige dich und bitte um Vergebung. Kommt gar nicht in die Tüte. Wenn sich einer entschuldigen muss, dann der. Da hast du den Streit. Kannst nicht jeden Christen führen. Um sich führen zu lassen, braucht man Demut und auch die Bereitschaft, zu vertrauen, dass das, was der Heilige Geist einem sagt, richtig ist. Und selbst wenn Entbehrungszeiten kommen, dann hilft das nur, dass man sich vertieft. Menschen, die Not zusammen durchlebt haben, entwickeln eine erstaunliche Beziehung. Haben wir oft gehört. Leute, die bei einem Flugzeugunglück davongekommen sind und was weiß ich, die 10 Überlebenden, die anderen sind alle tot. Die 10 Überlebenden, die Folgejahre treffen die sich immer wieder und machen Überlebungsfest. Not schweißt zusammen. Und so wird auch Jesus und der Heilige Geist zusammengeschweißt. Und dann kann man auch dienen, ohne es im Kopf zu kriegen. Ich entdecke, dass eines der Hauptwiderstände dann auch Rebellion ist. Das ist die mangelnde Bereitschaft, sich unterzuordnen. Dabei ist die Bibel voll. Also ich habe ein ganzes Seminar, wo es um Autorität und Unterordnung geht. Aber es passt gerade, weil Jesus hat sich dem Heiligen Geist untergeordnet, stimmt's? Er ist dem Heiligen Geist gefolgt, in die Wüste, in die Entbehrung, in die Versuchung. Rebellion gegenüber den Führungen Gottes wird in der Bibel brutal bewertet. Ihr kennt diese Saul-Geschichte, als er auf Samuel wartete, um ein Opfer Gott bringen zu lassen, damit der Kampf, den er zu kämpfen hatte, mit seiner Armee siegreich ist. Und Gott hat Samuel verboten, das zu tun. Also Samuel war kein Traditionalist und ist einfach nicht gekommen. Und Gott hat Saul getestet, was er jetzt macht. Und er hat ins fremde Amt gegriffen, hat rebelliert gegen Samuel und dass Gott ihn zurückgehalten hat. Und dann ziehe ich hier mein Ding durch. Autorität habe ich genug. Ich bin doch wer. Und hat das dann selber vorgenommen. Das stand ihm nicht zu. Und dann kommt der Prophet und sagt, Saul, damit hast du deine Königskrone verloren. Denn das sollst du wissen, dass Ungehorsam, das, was er gemacht hat, ist gleichbedeutend mit Zaubereisünde. Das ist Rebellion, ist gleichbedeutend mit Zaubereisünde. Das langjährige Christen wissen, dass man nicht mit Zauberei sich verbindet, ist klar. Aber wie ist es mit Rebellion gegen das, was geleitet wird? Wir Deutschen haben da ein sehr trauriges Erbe, das muss ich allerdings immer wieder berücksichtigen. Wir hatten einen Führer, nicht? Im Zweiten Weltkrieg. Er hat Millionen Menschen das Leben gekostet und hat uns verführt in den Tod hinein, in Zerstörung. Hat Hunderttausende Witwen hinterlassen und Waisenkinder. Und deswegen haben wir auch so eine Art nationales Trauma in uns, uns jemanden bedingungslos unterzuordnen. Das tragen wir mit uns. Es braucht Heilung, braucht wirklich Heilung. Das sage ich mal als Seelsorge. Bestimmte Menschen wirst du nie in eine Beziehung zum Geist Jesu bringen können, wenn du nicht sie hinführst, diesen Punkt zu Gott zu bringen, damit er ihr Herz an diesem Punkt heilt. Und seht einmal, in dieser Verbindung, dass Menschen Christen werden, aber in sich im Herzen Widerstände tragen, dass sie immer ein Funken Misstrauen haben, das scheint sich ja auch menschlich zu bestätigen, dass eben, ich nenne mal jetzt einen Pastor mit seiner Autorität, dass wenn ein Pastor predigt, dann haben wir in Europa, besonders in Deutschland, wir Pastoren, wir haben uns das schon lange abgeschminkt, dass die Leute, die uns zuhören, das hinterher tun. Wenn 10% das tun würden, dann sind wir schon im Himmel, also glücklich. Wolke 7. So spricht meine Zunft. Das ist unsere Erfahrung. Unsere deutschen Zuhörer, egal welche ethnischen Wurzeln sie haben, die sitzen erst mal da und hören sich das an. Und dann überlegen die mal, ob sie sich darauf einlassen, ob sie das wirklich so wollen. Und dann kommen auch Sprüche, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und klar, der Pastor hat uns jetzt ordentlich eingeheizt und gesagt, wie es lang geht. Aber das lassen wir jetzt mal hübsch abkühlen. Dabei sagt die Schrift heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, sondern lasst euch drauf ein. Aber das macht man nicht so. Ich bin ja in weit über 100 Ländern gewesen in meinem Dienst und habe Kulturen studieren können. Ich nehme mal nur zwei Beispiele raus. Das Achten von Autorität ist in Amerika wesentlich gesünder gewesen in der Vergangenheit. Die Trump-Geschichte ist jetzt eine andere, aber wenn da dann der Präsident ist, dann war das der Präsident, der gewählt war. Und das Volk schloss sich wieder. Es war nicht so entzweit. Und wenn gegenüber Obrigkeit ist so eine Grundbereitschaft da für Unterordnung. Das merken auch unsere Pastoren drüben. Wir haben ja wirklich große, verzweigte Gemeinden, auch Lateinamerika, Millionen von Menschen, die immer wieder zum Glauben kommen. Und man muss einfach sagen, hey, meine amerikanischen Pastorenkollegen, die haben es echt gut. Also die werden geachtet, die werden geehrt. Die Leute sind dermaßen unterstützungsbereit. Das ist einfach sensationell. Wenn ich dann nach Afrika komme, wird es ganz schlimm. Also meinen größten Schock habe ich, glaube ich, wann war das gewesen? 95, da war gerade 30 Jahre Bürgerkrieg in Angola beseitigt und die durften das erste Mal wieder zusammenkommen. Also das Versammlungsverbot wurde aufgehoben. Und so haben sie mich eingeladen und da war eine Pfingstkonferenz gemacht. Und unser Flug landet da in Luanda. Hatte meinen Übersetzer, weil ich kein Französisch sprach, dabei und auch unseren Sozialdirektor. Und wisst ihr was? Roter Teppich. 250 Sängerchor. Auf dem Flugfeld. Wegen mir. ich hätte mit meiner norddeutschen Pastorenseele im Erdboden verschwinden können und wollen, weil ich dachte, was ist denn hier los? Wir haben ein übertriebenes Häuptlingsverständnis und da muss man als Pastor aufpassen, was man sagt. Die tun das. Das bringt uns in eine ganz neue Verantwortungsebene. Die haben also Leitung und Unterordnung viel stärker verinnerlicht, fast unverschämt. Ich war in einer Gemeinde, 16.000 Leute waren da und der Pastor zeigte mir seinen neuen Rolls-Royce. Ne? Und ich weiß, er hat hungernde Leute in seiner Gemeinde. Ja, die freuen sich, wenn der Pastor so gesegnet ist. Ich sage, wie bist du da rangekommen? Durch Spendengelder? Nee, sagte er. Ich habe unserer Nachbargemeinde, wo wir eine aufgebaut haben, gedient. Und dann kam eine Frau. Ihr Mann ist da in der Ölfirma Esso tätig, Nigerianer. Und der hat sich gerade einen neuen Rolls-Royce für seine Frau bestellt. Also ein Auto reicht nicht, müssen zwei sein. Und die sitzt da und der Heilige Geist sagt ihr, schenkt diesen Rolls-Royce dem Pastor. So bin ich dazugekommen, sagte er. Und dann bin ich da vor unsere Gemeinde gefahren und die Gemeinde hat jubiliert und Gott gepriesen. Kein Neid. Die haben sich gefreut. So wie wir uns freuen, wenn Jesus Sieger ist über alle Macht der Finsternis. Und ihm alle Schätze gehören im Himmel und auf Erden. Und er all diese Dinge verwaltet und zusammenhält. So haben die. Aber wir mit unserem Neidpotenzial und unserem sozialen, überdrehten Vorstellungen kommunistischer Art der Gleichmachung bis zum geht nicht mehr und unseren Erfahrungen mit Führern und Leitern, da winken wir ab und merken gar nicht, wie verbogen wir sind. Wenn wir jetzt zurückgehen zur Schrift, entdecke ich eine, darf ich so sagen, bedingungslose Unterordnungsbereitschaft Jesu gegenüber dem Heiligen Geist. Mag man gar nicht zu Ende denken. Aber um die Predigt abzuschließen, darum geht's. Ich bin sicher, unserer deutschen Seele schmeckt das nicht, aber wir werden uns dran gewöhnen. Ich möchte kein Pastor in Afrika sein, das ist mir zu viel. Also so viel Deutsch bin ich noch. Aber Amerika wäre gut, wäre leichter. Und ich habe meine Pastoren im BFP immer getröstet und gesagt, Jungs, seid tapfer. Und Mädchens auch. Also da muss man, das muss man aushalten, das muss man verstehen, da muss man Nachsicht haben, dass unsere deutsche Seele sehr verletzt ist. Und wir Werte auf den Kopf gestellt haben und wir mit viel Mühe und viel Liebe und dabei verlieren wir Jahre, um eine Gemeinde aufzubauen, bis die Gemeinde endlich vertraut, dass der Pastor Gott hört und die Impulse, die er hat, von Gott bestätigt sind. Und dieser lange Weg, das fordert Aushalten und Atem. Sagst du einem Phil oder er hört wahrscheinlich zu. Phil, ich grüße dich. Ja, das heißt aushalten und mitgehen, bis die Gemeinde entdeckt, dass wir mit dem Geist Jesu unterwegs sind, mit ihm Gemeinschaft haben, seine Impulse hören. Und so konnte Jesus Jünger rufen und die sind ihm gefolgt. So konnte er seinen Jüngern sagen, jetzt geht mal einkaufen, jetzt organisiert mal unser nächstes Fest, macht mal dies, spielt mal den Ordner, 100 Leute, die Gruppen und so weiter. Das hat er so alles angesagt, die haben es getan. Es gibt solche Leute, wirklich. Ich habe auch einen erlebt, aber der kam nicht aus Deutschland. Da ging es um Inlandsmissionsdirektion. Und als junger Präses habe ich gesagt, na, machen wir mal erstmal zwei Stufen. Du baust erstmal Gemeinden in deinem Bundesland. Dann gehst du nochmal in Ostdeutschland rüber, nach Thüringen oder wo auch immer. Und dann baust du da und dann sprechen wir über den Inlandsmissionsdirektorjob. Das habe ich nur einmal gesagt. Nach ein paar Jahren stelle ich fest, das Bundesland, wo er wohnt und mit seiner Gemeinde ist, hat die meisten Gemeinden Neugründung. Dann, ich habe nie ihn motivieren müssen, ging er rüber nach Thüringen, baute auch dort auf. Ich dachte mir, ist ja sensationell. Der Mann ist ja klasse. War Amerikaner. Amerikanischer Missionar. Aber ist es nicht in unserem Leben auch so, wenn wir Freunde haben und wir sagen nur einen Wunsch, sagt er, dein Wunsch ist mir Befehl. Stimmt's? Und das sind die guten Leute. Ich habe auch immer darauf geachtet, wer ist loyal? Wer geht mit? Und ich habe unserer Gemeinde sehr viel zugemutet. Also ihr wisst ja, wie das ist mit Glauben und auf Wasser gehen und so. Das ist nichts für Leute, die keine Wasserratten sind, sondern das ist schwierig für manche. Und dann geht's einfach nur übers Vertrauen. Oder Daniel und seine Daniels Freunde da im Feuerofen, ne? Ich meine, da musst du vertrauen. Sterben wir, dann sterben wir. Aber mit Gott können wir überwinden und leben. Gemeinde, auch in Deutschland ist Gemeindebau aufregend, also sensationell und sehr lebhaft. Und wir können Gesellschaften verändern, wirklich Gesellschaften verändern. Ich schließe ab mit diesem Erlebnis. Ich habe in Tosted eine sehr gesetzliche kleine Gemeinde von 20 Rentnern übernommen. Unser Ort, ich habe recherchiert, hatte in der Statistik der Selbstmorde waren wir von 36 Ortschaften in unserem Landkreis Winsen-Lue führend. Wir hatten die meisten Selbstmorde. Ort 4000 Einwohner damals. Wir hatten einen Drogenumschlagplatz, eine Diskothek. Die Hamburger kamen raus und unsere jungen Leute am Ort waren sehr drogensüchtig. Ich stellte fest, wir hatten ein Bordell, das sehr gut funktionierte und die Ehen ruinierte. Wir hatten eine Glücksspielhalle und wir waren das ein Zentrum für Rechtsradikalismus, Skinheads damals. Jetzt sage ich euch, was mit der Hilfe des Geistes Jesu passiert ist. Wir haben vor der Diskothek missioniert, 2 Jahre. Die ist dann abgebrannt, wir waren es nicht. Der Drogenumschlagplatz wurde nicht wieder aufgebaut. Heute ist es Archiv unseres Amtsgerichtes. Das war weg. Wir haben als zweites einen Antrag gestellt, die Erlaubnis, die alle 3 Jahre erstellt wird von einem Ratsherrn, für Lizenzverlängerung des Bordells nicht zu genehmigen. Wir haben gefastet, gebetet 3 Tage und der Beschluss fiel knapp aus, weil es ja auch Steuern bringt, aber das Bordell wurde geschlossen. Das Glücksspielzentrum bei uns am Bahnhof unten, in gleicher Weise keine Lizenzverlängerung. Mittlerweile hatten wir auch schon ein paar Leute bei den Ratsherren, die ja auch dann die Fahne hochhalten für den Herrn. Und wir haben tatsächlich jetzt, glaube ich, von 36 Ortschaften sind wir auf Platz 34, was die Selbstmordstatistik betrifft. Von Platz 1 runter auf Platz 34. Man kann eine Gesellschaft verändern. Der Geist Gottes möchte, dass die Menschen leben und dass die Kraft des Lebens von ihrem Leib fließt. Wenn man einen Kindergarten über 120 oder 150, wir haben ein Sozialwerk, das seit 20 oder 30 Jahren verschenkt und sich um die Armen kümmert, eine Senioreneinrichtung mit über 100 Personen, die dort betreut werden. Wir haben eine Schule aufgebaut mit über 300 Schülern, wo man auch seinen Gymnasiumabschluss macht, eine christliche Schule. Und so eins nach dem anderen angegangen, weil wir dachten, einfach nur jeden Sonntag Gottesdienst, das ist nicht so aufregend. Es müsste eigentlich etwas Gesellschaftsveränderndes geschehen. Und so habe ich Jesus auch erlebt, wenn ich die Bibel lese. Die Gesellschaft verändert. Der hat die Prostituierte Maria von Magdala gedreht, du, zu einer Gläubigen. Der hat sich um die Ausgestoßenen gekümmert. Wir kümmern uns immer gerne um die Leute, die anständig sind und reich sind. Aber die haben volle Termine beim Tennisclub und bei den Vereinen, wo sie tätig sind. Die haben keine Zeit für Gottesdienste. Wir müssen uns denen zuwenden, die Zeit haben. Und ihnen das nahebringen, was uns fröhlich macht, unser Glaube. Das geht nur mit dem guten Geist Gottes. Nur mit dem guten Geist Gottes. Komm, wir stehen noch auf zum Schluss und beten.